Guten Morgen zusammen. Bevor wir starten, war es mir noch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, euch allen ein Dankeschön auszusprechen. Einfach für die Anteilnahme. Ich war wirklich überwältigt, wie viele Leute auch am Freitag auf der Beerdigung waren, gebetet haben. Man hat es einfach gespürt, für die Dorothee gebetet haben. Xenia hat es vorher gerade eben schon gesagt, sie hat es gespürt. Aber danke auch für alle, die auch für mich gebetet haben. Gerade am Freitag war ein sehr, sehr emotionaler Tag, aber vor allen Dingen auch eine sehr, sehr emotionale Woche. Und ich möchte einfach auch nochmal gerade den Leuten, die auch ganz stark am Freitag hier im Gottesdienst involviert waren und sehr, sehr spontan mitgemacht haben, das Lobpreisteam, herzlichen Dank sagen. Martina, die heute nicht da ist, die Urlaub hat, die unwahrscheinlich viel organisiert hat, auch im Hintergrund. Es war natürlich ein großes, relativ großes Event in so einer kurzen Zeit, einfach zu organisieren und zu stemmen. Da brauchst du einfach mehr Leute und deswegen möchte ich einfach nochmal von ganzem Herzen Danke sagen, dass ihr einfach da mit dabei wart, seid und auch innerlich weiter noch für Dorothee mitbetet und für ihr da seid. Ich weiß, dass sich da ein paar Leute, ein paar Frauen formiert haben. Herzlichen Dank, das ist total schön zu wissen, dass wir da wirklich auch als Gemeindefamilie einfach auch zusammenstehen und das tut total gut. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mir natürlich jetzt auch gestern Gedanken gemacht. Ich kam so ein bisschen dazu, ein bisschen durchzuschnaufen. Ja, und mir die Frage gestellt, was für ein Thema wählst du jetzt für diese Predigt? Was ist ein passendes Thema? Was ist das passende Wort? Und ich habe das so innerlich doch versucht zu bewegen und habe noch mal so ein bisschen die Woche Revue passieren lassen und mal drauf geachtet, was für Gedanken kamen immer wieder hoch in mir. Und es waren so Gedanken, wo ich immer wieder so in die unsichtbare Welt versucht habe zu blicken. Also die Welt, die Gott für uns vorbereitet hat. Die Welt, mit der wir jeden Tag unseres Lebens auseinandergesetzt und konfrontiert sind. Die Welt, die wir mit unseren bloßen Augen, mit unseren natürlichen Augen nicht sehen können. Gott hat uns erlöst. Gott hat uns als seine Kinder berufen. Wir haben es heute Morgen gehört. Und er hat uns ein Erbe geschenkt. Und dieses Erbe ist das ewige Leben. Dazu sind wir berufen. Und die Bibel sagt uns, dass zu der Zeit, bis wir dieses Erbe empfangen, er uns ein Unterpfand gegeben hat. Und das ist der Heilige Geist. Und wenn wir versterben, kommen wir, so sagt es die Bibel so schön, vom Glauben ins Schauen. Wir sehen dieses Erbe. Das, was uns ein Stück weit doch verborgen war und durch Offenbarung zuteil wird, immer wieder im Laufe unseres Christenlebens, das sehen wir in der Gänze, in der Fülle. Und ich habe mich entschieden, heute Morgen über dieses Erbe zu reden, über diese Welt zu sprechen, die wir mit unseren natürlichen Augen nicht sehen, die uns verborgen bleiben, die wir nur mit den Augen des Herzens sehen können. Und darüber, wie wichtig das ist in unserem Leben, auch als Christen, dass wir den Fokus halten auf Gottes Ziele, auf seine Verheißungen, auf seine Versprechen. Es sind circa 8000 Versprechen in der Bibel, die Gott uns gibt, uns Christen, uns Menschen. Halte fest, bleib dran, ich liebe dich, ich trage dich bis ans Ziel. Titel der Predigt lautet Fokus. Und ich sehe gerade, Xenia, könntest du mir den Drücker bringen, den habe ich vergessen. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte uns zu Beginn eine Geschichte erzählen, beziehungsweise eine Geschichte vorlesen. Können wir das hier, Udo, auch hier vorne auf dem Monitor haben? Vielen Dank. Und zwar von einer Dame, die seht ihr gleich auf dem Bild, oder seht ihr jetzt schon hier vorne auf dem Bild, ich sehe sie noch nicht, namens Florence Chadwick. Ich möchte dazu einfach eine kurze Geschichte vorlesen. Am frühen Morgen des 4. Juli 1952 steigt die junge Florence Chadwick auf der Insel Santa Catalina in die eiskalten Fluten des Pazifischen Ozeans. Es ist ein nebliger Tag, aber Florence ist fest entschlossen, als erste Frau von hier aus zum 34 Kilometer entfernten kalifornischen Festland zu schwimmen. Sie wird von mehreren Beibooten begleitet, die die Haie von ihr fernhalten. Nach 15 Stunden im Ozean ist sie steif vor Kälte. Mit letzter Kraft bittet sie, aus dem Wasser gezogen zu werden. Ihre Mutter und ihre Trainer versuchen, sie vom Beiboot aus zum Durchhalten zu bewegen und sagen, Florence, komm, halt durch, du hast es gleich geschafft, noch ein bisschen. Aber vergeblich, sie ist am Ende. Zu diesem Zeitpunkt ist die Küste gerade noch 800 Meter entfernt. Aus der Traum vom Rekord. Auf die Frage eines Reporters, warum sie kurz vor dem Ziel aufgegeben habe, antwortet sie, es war der Nebel. Wenn ich das Land hätte sehen können, hätte ich es geschafft. Es war der Nebel, der aufzog. Und ihr ahnt es wahrscheinlich schon längst, warum ich diese Geschichte erzähle, weil die Geschichte so gut zeigt, was passiert, wenn Nebel in unserem Leben aufzieht und wir den Fokus, unsere Ziele, das, was Gott für uns vorbereitet hat, seine Verheißungen, aus den Augen verlieren. Wenn wir irgendwann nicht mehr wissen, warum wir tun, was wir tun, dann kann es passieren, dass uns die Kraft ausgeht. Und der Nebel, der zieht in unserem Leben auf, automatisch. Das sind Verletzungen, es sind Enttäuschungen, es ist vielleicht der Frust, es ist die Wut, es ist die Trauer. Und ich glaube, jeder, der hier ist, könnte seinen eigenen Nebel vielleicht beschreiben, den er immer wieder auch erlebt. Und dieser Nebel kommt ungefragt in unser Leben, der klopft nicht an und sagt, Kevin, passt gerade für dich? Geht's? Und ich sage, gerade ab in 2 Wochen habe ich Urlaub, da kannst du kommen. Er fragt nicht danach. Er kommt ganz ungehindert und zieht auf und versperrt uns den Blick auf das Ziel, auf das, was Gott für uns vorbereitet hat, auf ihn selbst, auf seine Verheißungen. Uns wird in unserem Leben nichts bringen, wenn wir zu Gott gehen und sagen, Herr, schenke doch, dass der Nebel abzieht aus unserem Leben. Weil wisst ihr, was Gott dann sagt? Nein, wieso soll ich den Nebel denn abziehen lassen? Ich habe dir eine Möglichkeit gegeben, einen Weg geebnet, um mich im Blick zu behalten, um die Ziele, die ich vorbereitet habe für dich, sozusagen vor Augen zu halten. Und das ist der Glaube. Der Glaube ist die Fähigkeit, mit dem Herzen zu sehen. Der Glaube ist die Fähigkeit, die Möglichkeit, die Gott uns gegeben hat, auch wenn der Nebel aufzieht, durch den Nebel zu blicken und auf das zu sehen, was Gott für uns vorbereitet hat. Mit Gott in Kontakt zu bleiben, mit ihm in Kontakt zu kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in unserem Leben durch den Glauben immer wieder den Fokus behalten. Den Fokus auf das, was Gott für uns vorbereitet hat. Nämlich vom Ziel her bekommen wir die Kraft, um durchzuhalten. Um zu wissen, ich bin noch auf dem richtigen Weg. Gott, du führst mich immer noch auf dem richtigen Weg. Gerade im Hinblick auf seine Verheißungen. Und weißt du, es ist oft in unserem Leben dieses Fast, dieses Beinahe, dieses Fast hätte ich es geschafft. Und ein paar Beispiele dazu möchte ich euch zeigen. Und zwar ein sehr, sehr schmerzhaftes Beispiel. Für mich als Bayern-Fan im Jahr 1999 gab es ein legendäres Spiel. Man nannte es im Nachhinein in der Geschichte die Mutter aller Niederlagen. Bayern München spielte im Champions-League-Finale gegen Manchester United. Und nach 90 Minuten führt Bayern München 1-0. Sie waren die bessere Mannschaft, hatten die klaren Torchancen. Und du als Bayern-Fan oder ich als Bayern-Fan habe natürlich ja, gedacht, das ist es. Aber dann kam diese brutale Nachspielzeit, 3 Minuten. Und in diesen 3 Minuten bekommt Bayern München 2 Eckballtore und verliert 2-1. Das war wirklich ein traumatisches Erlebnis für mich damals. War furchtbar. Also fast hätte Bayern die Champions League gewonnen. Aber eben nur fast. Wir bleiben in der Sportwelt. Ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du mit bloßem Auge erkennen kannst, wer hier der Erste ist. Sehr, sehr schwierig. Marcel Kittel gewann 2017 mit 6 mm Vorsprung das Rennen. Und er sagte nach dem Rennen, wow, das war bisher mein definitiv knappster Sieg. 6 mm machen den Unterschied aus zwischen großer Freude und enormer Enttäuschung. Und der Zweite, was soll der sagen? Passt schon? 6 mm? Ich wäre fast am Ziel angekommen. Nee, das sagt er nicht, oder? Sondern der beißt sich in den Allerwertesten, weil er weiß, so knapp verloren. Ein anderes Beispiel. Ich war kurz davor, meiner Frau mal wieder einen Blumenstrauß mitzubringen. Aber dann habe ich es doch wieder vergessen. Ich war kurz davor, meine Beziehung zu Gott zu leben, mit ihm wirklich enge Sache zu machen, wirklich mit ihnen in Kontakt zu kommen. Aber dann kam der männliche Partner oder die Frau, die nicht gläubig ist, und dann habe ich mein Ziel aus dem Blick verloren. Fast hätte ich Gottes Verheißungen, seine Versprechen für mein Leben wirklich ernst genommen. Aber dann kamen die Sorgen, der Alltag, die Not, die finanzielle Not. Es ist wie so ein dichter Nebel, der aufgezogen ist, und haben mir einfach die Sicht auf Gottes Ziele und auf meine Berufung versperrt. Fast hätte ich es geschafft. Und über dieses Fast möchte ich mit euch heute Morgen reden. Über die letzten Meter, die manchmal fehlen, die aber so notwendig sind. Und über einen Grund von vielen Gründen, aber nur einen Grund, den ich heute erwähnen werde, warum wir oft unsere Ziele nicht erreichen. Wenn wir in die Bibel schauen, in den ersten Korintherbrief, sagt der Apostel Paulus uns, mit welcher Gesinnung wir antreten sollen. Und zwar auch im Welt, er benutzt das Bild aus dem Sportbereich, aus der Welt des Sports. Und zwar einmal mit dem Laufen, mit dem Rennen. Und er sagt, wenn ihr antretet zum Rennen, und er vergleicht unser Glaubensleben wie so eine Art mit so einem Marathon, wenn ihr antretet, dann mit der Gesinnung, dass ihr gewinnt. Nicht mit der Gesinnung, naja, 6 Millimeter dahinter reicht doch auch ins Ziel zu kommen. Also fast wäre ich auch Erster geworden. Nein, er sagt, wenn ihr antretet, dann tretet so an, dass ihr gewinnt. Ein anderes Beispiel, das er in diesem Zusammenhang bringt, ist ein Beispiel aus dem Boxen. Und er sagt, wenn du schlägst, schlag so, dass dieser Faustschlag sitzt. Und dieses Wort, das Paulus hier benutzt im Griechischen für schlagen, kommt tatsächlich aus der Boxwelt, auch in der damaligen Antike. Und es meint, das weiß jeder Boxer, das oberste Ziel ist, dem anderen Gegner entweder einen Leberhaken zu versetzen oder ihm aufs Augenlid zu schlagen. Und wenn du ihm aufs Augenlid schlägst, dann weißt du, das schwillt an das Auge. Und wenn das Auge anschwillt, naja, dann hast du so gut wie verloren, hast du keine Chance mehr. Du siehst nicht, wo die linke oder die rechte kommt. Und Paulus sagt, wenn du schlägst, schlag so, dass du am besten aufs Lid triffst und dass du deinen Gegner bewegungsunfähig machst. Das ist die Gesinnung, sagt Paulus. Mit dieser Gesinnung tritt an, mit dieser Gesinnung. Und das kann unter Druck setzen, wenn du denkst, ich muss die Gesinnung in mir aufbringen. Es ist aber befreiend, wenn ich verstehe, dass Gott selbst diese Gesinnung durch mich leben möchte, dass Gott selbst mich zum Ziel bringt, ans Ziel bringt, und er möchte uns das schenken. Ich möchte mit dir jetzt über den einen Grund reden, warum wir oft unsere Ziele nicht erreichen oder kurz vor dem Ziel aufgeben. Und ich habe das vorher erwähnt, und zwar ist es das Nichtrechnen mit dem Übernatürlichen, mit der Welt, die Gott für uns vorbereitet hat, also mit der Welt, die wir mit unseren physischen Augen nicht sehen. Mit dieser Welt sind wir jeden Tag unseres Lebens konfrontiert. Und die Frage ist, inwieweit rechne ich mit dieser Welt? Inwieweit gehe ich auf diese Welt ein? Inwieweit spielt diese Welt, die ich mit meinen natürlichen Augen nicht sehen kann, für mein Glaubensleben eine Rolle? Weißt du, das, was du tust oder das, was du unterlässt, hat in der sichtbaren, aber auch in der unsichtbaren Welt immer seine Auswirkungen. Es ist nicht egal, wie wir uns verhalten. Wenn du nur mit dem Sichtbaren rechnest, vielleicht, aber nicht mal da. In der unsichtbaren Welt hat es immer seine Auswirkungen, denn es gibt sowas wie eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Und jeder, der länger im Glauben unterwegs ist, für den ist es nichts Neues, was ich jetzt erzähle. Es gibt genauso geistliche Gesetzmäßigkeiten, wie es natürliche Gesetzmäßigkeiten gibt. Eine natürliche Gesetzmäßigkeit ist zum Beispiel das Gravitationsgesetz. Ja, das bestimmt, wenn jemand eine Pistole auf mich richtet und abdrückt, die Kugel wahrscheinlich durch mich hindurchgeht und nicht an mir vorbeifliegt. Das sagt das Gravitationsgesetz. Es gibt natürliche Gesetzmäßigkeiten wie den Jagdinstinkt eines Tieres. Ich muss der Katze nicht sagen, Katze, bitte fang doch mal die Maus. Das macht sie automatisch. Da ist in ihr eine Gesetzmäßigkeit, die sie das tun lässt. Dem Kleinkind muss ich nicht sagen, fang bitte an zu krabbeln, sondern es wird es automatisch irgendwann tun. Es wird anfangen zu krabbeln, es wird anfangen, sich irgendwo hochzuziehen am Tisch oder anfangen zu laufen. Es braucht dafür keine äußerliche Unterstützung oder Einwirkung. Und genauso wie es natürliche Gesetzmäßigkeiten gibt, gibt es geistliche Gesetzmäßigkeiten. Und wir sind diesen geistlichen Gesetzmäßigkeiten alle unterstellt. Und es ist das Prinzip von Saat und Ernte. Und er sagt, wenn ich minimalistisch Glauben sehe, werde ich nur sehr minimalistisch Dinge aus der unsichtbaren Welt in Existenz kommen sehen. Wenn du minimalistisch liebst, dann hast du dir nur minimalistisch vergeben lassen. Wenn du minimalistisch mutig bist, wirst du nur minimalistisch siegen. Wenn du nur minimalistisch Zeit mit Gott verbringst, wirst du dementsprechend auch nur eine minimalistische Beziehung zu ihm führen. Das gleiche gilt für deine Ehe. Wenn du sündhafte Dinge in deinem Leben zulässt, wird dich auch nur eine minimalistisch große geistliche Atmosphäre umgeben. Und wenn du nur minimalistisch Gottes Verheißungen, seine Versprechen, seine Zusagen für dein Leben ergreifst, wirst du auch nur minimalistische geistliche Durchbrüche in deinem Leben erfahren. Aber wenn wir anfangen, diese geistlichen Gesetzmäßigkeiten, die Gott selbst durch uns leben möchte, ernst zu nehmen, dann fangen sich Dinge zu verändern. Wenn wir sagen, ich diskutiere oder rationalisiere das auch nicht weg. Ja, es gibt Dinge, die kann ich nicht erklären. Ja, aber ich höre auf, das wegzudiskutieren, sondern ich nehme das ernst, was Gott sagt. Weißt du, es ist nicht egal, wie du in deinem Herzen denkst. Ist nicht egal. Du kannst dich nicht vorher fetzen mit jemandem, ne? Und dann in den Gottesdienst kommen, über den Heiligen Geist reden und glauben, dass der Geist jetzt auf einmal im Gottesdienst wirkt. Wie soll denn das gehen? Das, was ich tue, so wie ich denke, so wie ich fühle, es hat Auswirkungen in der unsichtbaren Welt. Und Gott möchte uns immer wieder die Augen dafür ganz, ganz neu öffnen. Ich habe so viel Gutes für dich vorbereitet, siehst du es denn nicht? Das, was du tust, oder das, was du unterlässt, meistens ist es genauso schlimm, beides, hat Auswirkungen in der unsichtbaren Welt. Und wir haben das alle schon gehört. Ich erzähle heute Morgen nichts Neues. Aber rechnen wir damit? Sehen wir das? Erkennen wir das? Verstehen wir das? Ich möchte mit euch jetzt gemeinsam mal ganz praktisch so einen geistlichen Tun-Ergehen-Zusammenhang anschauen. Also mein Tun in der sichtbaren Welt hat ein Ergehen in der unsichtbaren Welt. Und deshalb möchte ich mit euch zurückgehen in den ersten Teil der Bibel, in das Alte Testament und dort in das zweite Königebuch, Kapitel 13 und dort euch eine Begebenheit mit dem Propheten Elisa anschauen. Das ist eine faszinierende Geschichte. Die Geschichte steht im 2. Könige 13 und zeigt, wie Elisa dieses Maximalprinzip Gottes gelebt hat. Und von ihm können wir lernen, was es bedeutet, Gottes Verheißungen für unser Leben ernst zu nehmen, aber auch zu ergreifen. Und die Geschichte war so, dass Elisa mittlerweile im Sterben lag. Mittlerweile war ein junger Mann namens Joasch König über Israel geworden. Und das Volk Gottes, Israel, war Gott gegenüber, Jahwe gegenüber, immer wieder ungehorsam. Und Achtung, Tun-Ergehen-Zusammenhang, die Konsequenz daraus war, dass Jahwe selber sein eigenes Volk fremden Völkern immer wieder in die Hand gegeben hat. Und es sah konkret so aus, dass fremde Völker in Israel eingefallen sind und Israel fremdbesetzten. Und hier in dieser Geschichte war es so, dass die Syrer, die Aramäer unter dem aramäischen König Ben-Hadad in Israel einfielen und Israel sozusagen fremdbesetzt war. Und es heißt weiter, dass die Armee Israels von den Aramäern fast vernichtend geschlagen wurde. Die Aramäer waren weit überlegen und Israel hatte keine Chance. Menschlich gesehen war das unmöglich. Keine Chance. Unmöglich. Man kann sagen, wie bei der Langstreckenschwimmerin Florence Chadwick, dass auf einmal ganz, ganz dichter Nebel aufzog und die Israeliten, das Volk, die Ziele aus den Augen verloren haben. Nämlich, dass Gott einen Plan hat, dass sie Gottes Eigentumvolk sind. Und die Israeliten wurden müde und wollten aufgeben, so berichtet es die Geschichte. Und völlig verzweifelt lief jetzt König Joasch zu Elisa, der mittlerweile im Sterben lag. Er ging zu ihm hin und flehte, Elisa, was sollen wir tun? Wir sind vernichtend geschlagen worden. Das Wasser steht uns bis zum Hals. Wir haben keine Chance. Unmöglich. Elisa aber sprach zu ihm. Und jetzt lasst uns wirklich mit dem Herzen hören. Er sagt, nimm Bogen und Pfeile. Er nahm also, ich habe es mir von unseren Kindern ausgeliehen, Bogen und Pfeil. Und als er den Bogen und die Pfeile nahm, sprach Elisa zum König von Israel, spanne den Bogen mit der Hand. Und er spannte den Bogen mit der Hand. Und Elisa legte seine Hand auf die Hand des Königs. Und er sagt zu ihm, öffne das Fenster Richtung Osten. Ich weiß, Osten ist hier, oder? Ja, oder? Wahrscheinlich, genau, Osten ist hier. Ich schieße es nicht hier gegen die Wand, sonst wäre es langweilig. Und er sagt, öffne das Fenster. Und er öffnet das Fenster und er sagt, schieß. Also falls ich jetzt jemand abtreffen sollte, lade ich ihn zum Essen ein, okay? Fast. Robin und ich, wir üben das nachher so lange, bis es passt und du schneidest es im Nachhinein dann rein, Robin, dass ich aus dem Fenster geschossen habe. Und er schießt den Pfeil. Und der Elisa sprach, dieser Pfeil, den du abgeschossen hast, ist ein Pfeil des Sieges vom Herrn, ein Pfeil des Sieges gegen Aram. Du wirst die Aramäer schlagen bei Afek, bis sie aufgerieben sind. Warum dieser Pfeil? Warum soll er diesen Pfeil da abschießen? Was soll das mit diesem Pfeil? Dieser Pfeil, den dieser König Joasch abgeschossen hatte, stand in der unsichtbaren Welt für den Sieg über die Feinde. Der Sieg war in der sichtbaren Welt noch nicht da, aber in der unsichtbaren Welt war das der Sieg über die Feinde. Versteht ihr das Prinzip? Sie haben noch nicht gewonnen gehabt. Und dieses Prinzip gilt für unser Leben, dass du verstehst, dass Gott für dich in deinem Leben diesen Pfeil schon längst abgeschossen hat. Die Sprache des Neuen Testaments ist es, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, dass wir vollkommen erlöst sind, vollkommen erlöst. Aber wir merken das automatisch im Alltag, dass diese Erlösung sich nicht automatisch auf unser Leben auswirkt, dass wir uns zurücklegen in die Hängematte und dann immer erlöster und erlöster und befreiter werden. Das spüren wir, oder? Wir spüren, dass Sünde uns noch zu schaffen macht. Wir spüren, dass manche charakterlichen Unzulänglichkeiten uns immer wieder noch zu schaffen machen. Aber der Sieg, der ist da. Der Sieg, der ist da. Das ist das, was Gott oder Elisa, Joasch, dem König, zusprechen möchte mit dieser Geschichte. Und es ist sozusagen ein Glaubensmuskel, den wir trainieren müssen. Immer mehr und mehr. Da gibt es Dinge, die sehe ich nicht, aber die muss ich lernen zu ergreifen. Im Glauben zu ergreifen und sagen, ja, ich glaube das. Da stehst du also da, bist völlig verzweifelt, hast das Ziel aus den Augen verloren, weil dich der Nebel aufzog, weil Ausweglosigkeit da ist, Niederlagen, Schwachheit und. Aber jetzt passiert etwas Wichtiges, was ganz Wichtiges. Bevor wir also den Sieg haben, bevor wir das nehmen, was Gott für uns vorbereitet hat, passiert jetzt Folgendes. Entschuldigung, Moment. Da heißt es, da wurde Elisa, der Mann Gottes, zornig über den König und sprach, zuvor hatte ihm gesagt, nimm die Pfeile und schlag damit dreimal auf den Boden. Und der König nimmt die Pfeile und schlägt dreimal auf den Boden. Und dieses Pfeil steht dafür da, dass wir die Verheißungen Gottes in unser Leben reinrammen müssen. Immer und immer wieder. Gott, du verheißt, dass dem, der glaubt, dass alle Dinge möglich sind. Gott, du verheißt, dass du mir ein neues Herz gegeben hast und bewirkst, dass ich deine Gebote halten kann. Gott, du bist derjenige, der mir es verspricht und ich ramme deine Verheißungen, deine Versprechen immer wieder neu in mein Leben ein. Immer und immer wieder. Und als Joasch der König dreimal mit dem Bogen, mit dem Pfeil auf den Bogen schlägt, heißt es jetzt in dem Text weiter, da wurde Elisa, der Prophet Gottes, zornig über den König und sagte zu ihm, hättest du 5 oder 6 Mal geschlagen, so hättest du die Aramäer geschlagen, bis sie aufgerieben wären. Nun aber wirst du sie nur 3-mal schlagen. Das heißt weiter, als aber Elisa gestorben war und man ihn begraben hatte, fielen streifende Rotten der Moabiter ins Land Jahr um Jahr. Das ist doch komisch, oder? Wieso wird Elisa zornig über den König? Weil ihm sagen möchte, manchmal reicht 3-mal nicht. Manchmal reicht 3-mal nicht. Manchmal musst du ein 5. und 6. Mal die Verheißungen Gottes in dein Leben hineinrammen. Manchmal musst du es ein 8., 9. oder 10. Mal machen. Du hast vielleicht einen Partner gedatet zum 5. und zum 6. Mal und es hat einfach nicht geklappt. Hey, mach's nochmal. Bleib dran. Bleib dran. Du hast mal eine Prophetie bekommen, ein Versprechen, eine Verheißung oder sonst irgendwas und es hat sich nicht erfüllt, weil du enttäuscht wurdest, weil du verletzt wurdest. Bleib dran. Versuch's nochmal. Nimm das, was Gott dir zuspricht in seinem Wort und haust dir nochmal in dein Leben rein. Gott, ich glaube, dass du für all diejenigen, die dich lieben, das Beste vorbereitet hast. Ich glaube das immer und immer wieder. Was Elisa dem König sagen möchte, ist Folgendes. Warum gibst du bei der Hälfte auf? Warum gibst du auf? Warum machst du nicht weiter? Und die Konsequenz war, dass Israel die nächsten Jahre immer und immer wieder weiter Krieg hatte. Der Sieg ist in der unsichtbaren Welt schon da. Der ist da. Und Elisa möchte dem König diese Augen dafür öffnen, für diesen Sieg. Und es ist das, was Gott uns immer wieder schenken möchte. Augen des Herzens, damit wir erkennen, zu was für eine Hoffnung wir berufen sind. Und zum Schluss schauen wir uns das mal an, wie das aussieht, wenn du beginnst, deine Probleme, deine Schwierigkeiten mit Glaubensherz zu sehen. Da ist es weiter in der Geschichte, aber ein bisschen weiter vorne. Elisa warnte König Joram, das war der Vorgänger vor Joasch, immer wieder vor den Machenschaften des aramäischen Königs. Und weil natürlich Elisa ein Prophet war, konnte er es immer wieder voraussehen, was der aramäische König vorhatte. Und könnt ihr euch vorstellen, dass der aramäische König nicht darüber gerade begeistert war, im Gegenteil total wütend. Also der aramäische König schickt also Pferde und Wagen und eine starke Truppe dorthin, wo sich der Prophet Elisa und sein Diener aufhielt. Sie erreichten die Stadt, also die Truppen, in der Nacht und umstellten sie. Als der Diener des Gottesmannes Elisa am nächsten Morgen aufstand und hinaustrat, hatte die Truppe die Stadt mit Pferden und Wagen umstellt. Und da sagte der Diener zu Elisa, wehe mir, mein Herr, was sollen wir tun? Es ist unmöglich. Wir sind mal so richtig am, ihr wisst schon, also unmöglich. Und das ist jetzt die menschliche Perspektive. Wir sehen die Schwierigkeiten, wir sehen den Nebel, wir sehen die Probleme, die ziehen auf. Und unser Urteil darüber ist unmöglich. Und zu jeder Zeit unseres Lebens, egal wie gut, wie schön, wie verzweifelt die Situation ist, haben wir die Möglichkeit für diese zwei Perspektiven. Du entscheidest dich also, auf die Probleme zu sehen und mit dem zu rechnen, was du hast. Oder du entscheidest dich, Gott zu bitten, dass er dir deine Augen öffnet für das, was er für dich vorbereitet hat. Für das, wie er deine Probleme sieht. Und genau das passiert jetzt in dieser Geschichte. Elisa sagte zu seinem Diener, zu dem Mann, der diese auswegslose Situation sah, der sagte unmöglich. Da sprach Elisa, fürchte dich nicht, denn die, die auf unserer Seite sind, sind mehr als die auf der anderen Seite. Und dann betete Elisa, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Und er öffnete ihm die Augen. Und der Diener sieht jetzt die unsichtbare Welt. Was sieht er? Und er sah den Berg rings um Elisa voll von feurigen Pferden und Wagen. Wesentlich mehr als die Feinde. So sieht's aus in der unsichtbaren Welt. Und diese Welt, die können wir nur mit dem Herzen sehen. Nur mit den Augen des Herzens. Und so spricht, und ich möchte schließen, Paulus im Epheserbrief, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigt großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes gab. Was für eine Verheißung. Was für eine Verheißung. Mit den Augen des Herzens sehen zu können. Dieses Erbe jetzt schon in den Blick zu nehmen. Mich vom Erbe her zu bestimmen und zu wissen, Ja, ich bin Kind Gottes. Ich weiß, was Gott für mich bereithält. Und egal, wie ausweglos meine Situation jetzt gerade ist, mit der ich vielleicht heute Morgen hier bin, es gibt auch eine andere Perspektive. Es gibt auch eine andere Sicht auf dein Problem, nämlich die erlöste Sicht, Gottes Perspektive, Gottes Sicht, wie er diese Dinge sieht. Lass mich das zusammenfassen. Conny, willst du spielen? Ich möchte uns heute Morgen Mut machen, dass wir die Verheißungen Gottes, seine Versprechen, ernst nehmen für unser Leben. Und manchmal verlieren wir sie aus den Augen, weil die Probleme, die Not, die Alltagssorgen so riesengroß sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Glaubensmuskel in unserem Leben trainieren und das, was Gott verheißen hat, seine Verheißungen, diese Pfeile, immer wieder neu uns in unser Leben hineinrammen. Diesen Muskel aufbauen und sagen, ich glaube, dass du Wunderbares für mich vorbereitet hast, Gott. Ich glaube, dass alle Dinge denen zum Besten dienen wird, die du dich lieben. Ich glaube, dass du gute Dinge für mich vorbereitet hast. Umgib dich mit Menschen, die ein geistiges Leben führen. Mit Menschen, die immer wieder selber diese Verheißungen ergreifen. Umgib dich mit Menschen, die dich ermutigen, deinen Blick immer wieder auf das zu richten, was Gott für dich vorbereitet hat, was Gott für uns vorbereitet hat. Denn es ist so Gutes und so vieles. Ich möchte uns bitten, dass wir doch jetzt aufstehen. Ich möchte gerne noch für uns beten. Und dir, lieber Jesus, danken, dass du so wunderbare Dinge für uns vorbereitet hast. Wir leben alle auf ein Ziel hin und es ist das ewige Leben. Es ist dieses Ziel, dass jeder, der verstirbt, nun beginnt zu sehen. In der Gänzlichkeit, in der ganzen Weite und in der ganzen Tiefe. Du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben. Und durch diesen Geist können wir blicken, tiefer in diese Welt hinein. Du offenbarst uns, du zeigst uns immer wieder Stück weit, wie sehr du uns liebst. Du offenbarst uns immer tiefer, wie sehr du uns erlöst hast. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke, Herr Jesus, dass deine Erlösung da ist, die vollkommene Erlösung. Danke, Herr Jesus, von ganzem Herzen, dass wir diese Erlösung, dieses Werk ergreifen dürfen. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gesandt hast als Unterpfand, als Gewissmacher, der uns immer wieder sagt, du bist geliebt, du bist mein, ich halte dich. Und gerade da, wo der Nebel aufzieht und du weißt, was der Nebel alles sein kann für uns, gerade dort öffne uns die Augen des Herzens ganz neu, damit wir wissen, wie es wirklich um uns steht, damit wir durch diesen Nebel blicken können und erkennen können, dass wir in deiner Hand sind, dass du uns zum Ziel führst, dass du uns neu ermutigen möchtest, unsere Augen öffnest dafür, was du für uns vorbereitet hast. Herr, und so wollen wir im Glauben das ergreifen und nehmen, das, was du uns zeigen möchtest. Und wir danken dir, Herr, dass du uns leitest, dass du uns führst. Ich preise dich von ganzem Herzen, dass du neue Augen des Herzens uns schenkst, dass du das auswechselst, da wo vielleicht eine gewisse Routine da ist, dass du uns neue Hoffnung schenkst, wo Hoffnungslosigkeit da ist, neue Perspektive, wo Perspektive da ist, dass du Trost schenkst, gerade auch jetzt in dieser Zeit, wo Trauer da ist oder Verzweiflung da ist, neue Ermutigung und das Gewissheit, dass du da bist und uns trägst. Amen. Ihr Lieben, lasst uns das, was Gott hat, wirklich ergreifen. Lasst uns das nehmen. Das ist das, was ich so mitgenommen habe aus dieser Woche. Dieses Erbe ist ein wunderbares Erbe. Aber es liegt nicht auf der Straße rum, Gottes Verheißung. Wir stolpern da nicht drüber, sondern wir dürfen das lernen zu ergreifen. Und dazu möchte ich uns von ganzem Herzen ermutigen. Amen.
Vielen Dank, Kevin, für dieses echt starke und ermutigende Wort. Ja, Gott hat uns wirklich was zu sagen. Und die Verheißungen sind da. Und ich möchte dieses, was Kevin so zum Schluss noch in der Predigt gesagt hat, nochmal so in unsere Mitte legen, dieses fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, sagt Gott zu uns, zu dir, zu mir, denn die, die auf deiner Seite sind, sind mehr als die, die gegen dich sind. Und der dir zur Seite steht, ist stärker als jede andere Macht, die sich gegen dich stellen kann. Das ist auch eine wunderbare Verheißung, die es immer wieder gilt zu ergreifen. Und in diesem Fürchte dich nicht möchte ich uns wirklich segnen. Es gibt jetzt nach dem Gottesdienst noch die Möglichkeit zum Gebet. Ich lade herzlich ein, wenn es den einen oder anderen Punkt gibt, wo du gerne noch mit jemand reden, ganz kurz reden und vor allen Dingen für dich beten lassen möchtest, dann sind Katrin und Rudolf heute für euch da. Kommt einfach hierher nach vorne dann und sie segnen euch, sie beten für euch und sie sprechen auch wirklich Gottes Wort gerne hinein in euer Leben, dass keine Furcht regieren muss. Gut, dann wünsche ich uns allen noch einen gesegneten, schönen Sonntag, wo wir nachdenken können. Sonntag ist ja auch ein Tag des Herrn, wo wir wirklich nachdenken können über das, was Gott jetzt gesprochen hat, dass wir es nicht verlieren. Und Vater, so danke ich dir für dein Wort. Ich danke dir für all die Verheißungen, die wir immer wieder neu entdecken und ergreifen dürfen. Ich danke dir, Herr, für die Zusage, die du heute in unsere Mitte legst, dass du da bist, dass du uns nicht verlässt, dass du uns zur Seite stehst, auch durch deinen guten Heiligen Geist, der uns lehrt und der uns hineinführt in die Verheißungen, die uns zustehen. Danke, Vater, dass du deinen Pfeil, deinen großen, mächtigen, siegreichen Pfeil, Jesus Christus, abgeschossen hast. Danke, Vater. Und so segne ich uns mit dem Frieden und mit dem Schutz und mit dem Trost des allmächtigen Gottes, dass er mit uns geht, uns behütet und begleitet in unserem Alltag, in unserem täglichen Leben, in jeder Stunde, in jeder Minute bist du bei uns. Und mit dieser Gegenwart, mit einem Empfinden dieser Gegenwart möchte ich jetzt uns hier segnen. Danke, Vater, dass du dich gerne immer wieder offenbarst, dass du redest, dass du gut bist und dass du mit uns bist. Amen.